Du kennst ihre Kultur, du kennst ihre Ängste. Sie denken vielleicht, wenn sie konnte, wir können auch. Und wir können diese Türe aufmachen, aber sie müssen selber von der Türe reingehen. Ja.
Der Verein Nachbarinnen in Wien-Otterkring hilft eingewanderten, zurückgezogen lebenden Frauen und Familien aus der Isolation und in ein selbstständiges, unabhängiges Leben. Integration nach Vorbild. Ein Beitrag von Magdalena Burkhardt, präsentiert von Elisabeth Kofler.
Dann kommt eine unserer Frauen und zeigt ihr, was hier möglich ist. Und sie nimmt das an und macht's. Ich finde das einen derartig mutigen Schritt, wenn man so viel hat, was auf einem lastet, was man praktisch als unlösbar erachtet.
Vor 11 Jahren gründet Kardiologin Christine Scholten gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Renate Schnee den Verein Nachbarinnen. Christine Scholten ist zu diesem Zeitpunkt als Ärztin mit Kassenpraxis in Wien Favoriten tätig und trifft dort auf viele Frauen mit Fluchtgeschichte.
Wo ich sehr, sehr viele Frauen getroffen habe als Patientinnen, auch als Angehörige, wo ich sozusagen die Unfreiheit aus den Augen gesehen habe. Und ich habe irgendwie immer versucht, einen Draht zu diesen Frauen zu bekommen. Ich bin aber nicht an die Frauen herangekommen. Ich habe dann auch begonnen, Türkisch zu lernen, aber auch mit der Sprache ist es nicht gelungen, weil einfach da kulturelle Mauern dazwischen stehen, wo man einfach nicht dazukommt.
Erinnert sich Christine Scholten. Es entsteht die Idee, Hilfe zu holen, Personen zu finden, welche die Situation der Frauen sowie ihren Sprach- und Kulturkreis kennen und so eine Brücke bauen können. Personen mit ähnlicher Geschichte, selbst integriert, die als Mentorinnen unterstützen. Mehr als 4000 Familien wurden seit der Gründung von den Nachbarinnen betreut. Oft würden Eltern aufgeben, so Christine Scholten, da sie mit dem österreichischen Schulsystem überfordert seien und nicht wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Kinder bekommen dann nicht die Hilfe, die sie brauchen. In diesen Situationen hilft die kostenlose Lernhilfe des Vereins. Die Sozialassistentinnen waren an der Entwicklung der Konzepte maßgeblich beteiligt. 299 Lernhelferinnen und Lernhelfer unterstützen heute Kinder der begleiteten Familien im Schulalltag. Der Verein wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2024 mit dem Ute-Bock-Preis für Zivilcourage. Es habe sich, so Christine Scholten, genau das entwickelt, was man sich vor gut 10 Jahren vorgenommen hatte. Sie ist eine der sogenannten Nachbarinnen aus dem gleichnamigen Verein. Elham Agosch, diplomierte Sozialbegleiterin und Integrationscoach. Die gebürtige Iranerin lebt seit 15 Jahren in Österreich. Im Rahmen der Initiative Nachbarinnen begleitet sie derzeit 10 Familien.
Am Anfang war für mich auch sehr schwierig, weil die österreichische Kultur war für mich sehr fremd und ich hatte auch sehr Sozialphobie. Ich habe viel Schlimmes in meiner Vergangenheit erlebt. Deswegen kann ich die Flüchtlinge sehr verstehen.
Mittlerweile gibt es 11 Nachbarinnen aus insgesamt 5 Sprachgruppen. Über die Begleitung der Frauen sollen weitere Familienmitglieder und über sie, deren Kinder, erreicht werden.
Ich habe oft gesehen, dass die Frauen haben keine Selbstwertgefühle. Sie denken, sie sind da nur für diesen Mann und diese Kinder. Und sie kochen und einkaufen gehen und sie erledigen alle Sachen für die anderen. Und sie nehmen einfach nicht Zeit für sich, für ihre Gesundheit, für ihre Gefühle, sie kennen nicht sich. Und ich sage, das traditionelle Rolle ist nicht alles.
Die 11 Nachbarinnen erfüllen die Rolle von Sozialassistentinnen. Sie betreiben aufsuchende Sozialarbeit, wie es im Fachjargon heißt. Ziel ist, zurückgezogen lebende Frauen und Familien mit Fluchthintergrund aus der Isolation in ein selbstständiges Leben zu begleiten.
Hallo, hallo Elham von Freien Nachbarinnen.
Ein Nachmittag Mitte Juli, knapp 30 Grad. Wir treffen Nachbarin Elham Agosch und begleiten sie bei ihrem wöchentlichen Besuch von Familie Abasi im 13. Wiener Gemeindebezirk. Die Namen haben wir in diesem Beitrag auf Wunsch geändert. Familie Abasi kommt aus Afghanistan. Seit 5 Jahren leben alle Familienmitglieder in Wien.
Die Familie wohnt hier. Die sind in Nummer 1.
Von der 12-köpfigen Familie sind heute nur Mutter Parvin und die 8-jährige Tochter zu Hause. Die Hälfte der Kinder ist bereits erwachsen und ausgezogen. Wir folgen Parvin ins Wohnzimmer. Es ist der größte Raum der 3-Zimmer-Wohnung. Ein blauer Teppichboden, Sitzpolster entlang der Zimmerwände, ein Sofa, ein Fernseher. Parvin deutet auf das Sofa und holt Getränke. Dann setzt sie sich, legt ihr Tuch vom Kopf auf die Schultern.
Wie geht's dir? Gut.
Mir geht's auch gut. Mit dieser Hitze kann ich nicht gut mich konzentrieren. Warst du in den Deutschkurs heute?
Ja.
Elham Agosch betreut die Familie Abasi seit Jänner 2024. Durch die wöchentlichen Besuche soll die Familie dort unterstützt werden, wo es gerade nötig ist. Aspekte wie Spracherziehung, Schule in Österreich, Finanzielles, Bewegung, Gesundheit und vieles mehr werden im Rahmen des vom Verein entwickelten Empowerment-Programms abgearbeitet. Außerdem werden bei diesen Treffen Vereinbarungen getroffen, Aufgaben für die folgende Woche ausgemacht. Heute auf dem Programm bei Familie Abasi das Thema Jugendliche und Pubertät. Elham Agosch möchte mit der Mutter über diesen Entwicklungsabschnitt, mögliche Schwierigkeiten, aber auch über gewaltfreie Erziehung sowie aktives Zuhören sprechen. 3 der 5 Kinder, die noch zu Hause wohnen, sind gerade in der Pubertät. Parvin möchte davor aber von der Flucht erzählen. Währenddessen soll die 8-Jährige nicht ins Zimmer kommen. Sie werde immer so traurig, sagt die Mutter. Elham übersetzt für uns.
Ja, durch Taliban-Übernahme wurde die Lebenssituation für die Leute in Afghanistan sehr schwierig.
2012 flüchteten die beiden ältesten Söhne über die Türkei nach Österreich. Sie sind zu diesem Zeitpunkt 13 und 14 Jahre alt. 7 Jahre später kommt die restliche Familie nach.
Sie hat gerade gesagt, aufgrund Taliban-Machtübernahme dürfen die Mädchen nicht in die Schule gehen. Und sie haben alle Familie bedroht, dass wir die Mädchen einfach töten.
In Afghanistan wird Parvin mit 13 Jahren das erste Mal verheiratet und schwanger. Ein Jahr nach der Eheschließung stirbt der Ehemann und sie wird mit dessen Bruder verheiratet. Sowohl in der ersten kurzen als auch in der zweiten Ehe erfährt sie Gewalt.
Und sie hat immer geträumt, dass sie in die Schule geht und nur im Traum hat sie etwas gelernt. Und als sie nach Österreich gekommen ist, musste sie in die Deutschkurs gehen und sie ist sehr darüber glücklich, dass sie wie ein Kind in die Schule, in die Deutschkurs gehen soll. Und sie ist motiviert, dass ihre Deutschkenntnisse immer wieder verbessern, damit sie unabhängig sich fühle.
Als Analphabetin ist es für Parvin besonders herausfordernd, eine neue Sprache zu lernen. Jeden Vormittag besucht sie den Deutschkurs vom ÖIF, dem Österreichischen Integrationsfonds. Auch hier spielen die Nachbarinnen eine große Rolle. Sie ermutigen in frustrierenden Situationen und erinnern an Fortschritte und Erfolge.
Ich sage es jede Woche, ich habe es dir gesagt, ich bleibe daran, du sollst auch daran bleiben, du lernst, aber mit der Zeit.
Die unterstützten Familien kommen häufig über Vermittlung der MA11, der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, zum Verein Nachbarinnen. So auch diese Familie. Im Arbeitsauftrag an Elham Agosch als begleitende Sozialassistentin steht: Die Mutter ist aufgrund der Sprachbarriere von Alltagsaufgaben in erzieherischen und bürokratischen Belangen überfordert. Die Verwendung alltäglicher Hilfsmittel, etwa eines Kalenders, sind für die Analphabetin neu. Elham hat bei unserem Besuch einen mitgebracht. Dazu Christine Scholten.
Ganz selten kommt es vor, dass Frauen einfach aus ihrer Rolle noch nicht heraus können. Ja? Und da ist aber ein Samen gelegt. Da tun wir nicht dann weiter graben und graben, sondern wir arbeiten nur mit Familien, wo die Frau sagt, ja, ich möchte mit dir arbeiten. Ich möchte durch Vereinbarungen, ich gebe etwas von mir, weil wir fordern viel. Ja, wir fordern einfach viel, dafür fördern wir auch viel.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Unterstützung durch den Verein ist die Vermittlung diverser Adressen und Anlaufstellen. Die Versorgung der Familien mit Informationen zu Freizeitangeboten, auch für Kinder und Jugendliche. Aber auch Erklärungen zu Rechten von Frauen in Österreich werden gegeben. Als Sozialassistentin sind die Nachbarinnen selbst keine Psychotherapeutinnen. Sie begleiten, ähnlich wie Mentorinnen, bieten Beistand an. Bei Bedarf, beispielsweise bei Problemen mit Gewalt oder Sucht, helfen sie durch Vermittlung von professioneller Therapie.
Das Thema Gewalt ist sehr häufig in der Familie. Deswegen, wir reden über die Gewalt. Freies Leben und auch verbales Gewalt, weil die Frauen haben keine Selbstwertgefühle und sie wissen nicht, warum. Sie denken, Gewalt ist nur, wenn jemand andere schlägt oder geprügelt. Und wenn jemand dich niedrig macht oder schimpft, ist es verbales Gewalt. Zum Beispiel, wenn die Männer ständig zu den Frauen sagen, du kannst nicht, du lernst nicht, du bist faul oder solche Sachen, dann diese Verhaltung beschädigt, diese Selbstwertgefühle. Und deswegen reden wir auch viel über diese verbale Gewalt.
Wenn die jetzt hierher kommt, die hat keine andere Chance, als für sich zurechtzulegen, dass das ihr Leben ist. Und dass sie das so leben muss.
Die Nachbarinnen wirken, so Geschäftsführerin Christine Scholten, als Vorbilder. So auch im Fall von Parvin Abbasi.
Und die Kinder erben dann die Lebensweise der Eltern sehr oft. Und wenn jetzt aber eine Frau kommt, die aus derselben Kultur ist, die es geschafft hat, die hier einen Job hat, die hier lachend bei der Tür hereinkommt, und fragt, wie es geht und sich zu den Kindern setzt und mit denen redet über das, was in der Schule war, was die Mutter schon meistens gar nicht kann, ja, dann wacht dieser Kern auf.
Nach dem Motto, ich hab's geschafft, du kannst das auch. Der Verein Nachbarinnen ist zur Hälfte öffentlich finanziert. Der Rest wird von den Einkünften einer Nähwerkstatt, von Preisgeldern und Spenden getragen. Und trotzdem?
Jedes Jahr aufs nächste ist es eine Zitterpartie.
Ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ist die Erwerbstätigkeit. Zu diesem Zweck hat der Verein die Nähwerkstatt ins Leben gerufen. Während eines 3 Monate dauernden Praktikums werden Arbeitsalltag und Teamarbeit erprobt und Deutschkenntnisse verbessert. Hier werden recycelte Stoffe zu neuen Produkten, beispielsweise zu Taschen oder Laptophüllen, verarbeitet. Das Material, etwa alte Werbeplanen, wird zumeist von Festivals und Firmen gespendet. Die Nähwerkstatt bietet auch die Möglichkeit, andere Frauen kennenzulernen.
Wir haben auch manche erste Mal Frauen von zu Hause zu uns, aber nachher, sie lernen, dass es nicht so schwer und es nicht kompliziert mit anderen Menschen Kontakt machen oder Arbeit auch ist nicht so. Manche haben Angst von die raus oder die Männer haben ein bisschen Druck, muss nicht raus und so. Hier lernen auch, was bedeutet Arbeit? Gibt es Zeit von bis? Das ist auch wichtig. Muss das die Sache wenn richtig machen, etwas Fehler, das ist nicht Katastrophe, kann man auch reparieren. Kein Problem, weil manche Leute haben Angst, ich mache Fehler. Das geht nicht, nein, geht. Jeder kann mehr Fehler machen. Wir können das reparieren. Das ist einfach. Ja, nur.
Sagt Suha Afifi. Sie ist eine der 7 von den Nachbarinnen ausgebildeten, fix angestellten Näherinnen. Ihrer Meinung nach müssen Frauen
rausgehen, mit anderen Leuten reden, arbeiten und Kontakte mit anderen Welt, nicht nur zu Hause.
Auch Suad Suleiman, sie ist in Ägypten aufgewachsen, schätzt die Möglichkeit zur Unabhängigkeit.
Ende Monat, ich bekomme Geld. Besser alles fragen meine Mann, ich will. Ja, ist das besser für mich. Selbstständig. Und ich hoffe, alle Frauen haben einen Job und selbstständig. Das ist gut für Frauen.
Ich
Schneidermeisterin Silvia Aschauer ist gewerbliche Geschäftsführerin der Nähwerkstatt und sehr zufrieden mit ihren Näherinnen.
Meine Frauen sind auch immer da, sind sehr fleißig. Wir haben keine Krankenstände, fast nicht. Und durch das können wir auch so viel produzieren und das ist super. Es taugt ihnen auch, sind gern da, weil die Gruppen passt. Und wie gesagt, ich mag es total gerne, ich würde keinen Zige eintauschen. Also ich halte irrsinnig viel auf einer, bin sehr stolz auf einer. Also ich muss ehrlich sagen, was die schon geleistet haben und wie die fleißig sind, die sind wirklich jeden Tag da. Also da gibt es nicht, dass man irgendwie sagt, oder auch wenn sie bei der Arbeit sitzen, da geht keiner irgendwie und sagt, ich setze mich da jetzt her und sitze bei der Maschine und tut nichts, das stört sich gar nicht. Das ist einfach, ich muss sagen, ich bin aber auch sehr tolerant zu einer, so kommt es auch retour. Ich denke mir halt, so wie es den Wald reinblasst, so kommt es zurück.
Bis auf zwei der fix angestellten Näherinnen gehen alle Frauen das erste Mal einer Arbeit nach, so Silvia Aschauer.
Wenn es dann funktioniert, kommen die Frauen her und arbeiten dort ganz normal mit. Manche können nähen, der Großteil kann aber nicht, ist aber auch nicht so wichtig, weil wir haben viel andere Arbeit nach. Zuschneiden, so kleine Bänder abschneiden, Zippe fädeln, fertig machen, kontrollieren, putzen die Sachen. Ja, das muss man lernen.
Die meisten Praktikantinnen würden gerne dauerhaft bleiben. Aus finanziellen Gründen sei das aber nicht möglich. Die Nähwerkstatt dient somit den meisten Frauen, die hier ein Praktikum absolvieren, als erster Schritt in die Arbeitswelt. Ende September finden für Pavin die ersten Schnuppertage mit anschließendem Praktikum statt. Mit weiterer Unterstützung von Elham und dem Ziel, einen Job für die Zeit nach dem Praktikum zu finden.
Tschüss. Ah,
tschüss.
Tschüss.
Integration nach Vorbild. Ein Beitrag von Magdalena Burkhardt. Gesprochen hat Elisabeth Kofler. Gleich noch zu hören, das Wort der Woche. Im Jahr kämpft Israel im Gazastreifen gegen die radikal-islamische Hamas. Nun hat sich im Norden zum Libanon hin eine zweite Front aufgetan. Der Spiegel titelte: Israel kämpft gegen die Hisbollah-Miliz. Droht jetzt ein Zwei-Fronten-Krieg? Zwei-Fronten-Krieg ist unser
Wort der Woche.
Front ist ein Begriff, der immer wieder verwendet worden ist, also der mit Armeen zu tun hat, die gegeneinander angetreten sind, und beschreibt einfach die Linie, wo diese Armeen aufeinander getroffen sind, und die vorderste Linie, also die Front, das, wo es tatsächlich zu Kampfhandlungen gekommen ist. Armeen sind immer in die Tiefe auch gestaffelt und haben ein Hinterland, und das ist der Gegensatz zu Front.
Georg Hoffmann, Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Wien und Militärhistoriker mit Schwerpunkt Zweiter Weltkrieg. Bei einem Zweifrontenkrieg kämpft eine Armee an zwei Fronten zugleich. Der Begriff wird Ende des 19. Jahrhunderts etabliert und besonders im 20. Jahrhundert bei den Massenkriegen, wie der Historiker den Ersten und den Zweiten Weltkrieg beschreibt, relevant.
Und das ist ein Zwei-Fronten-Krieg im Grunde nichts anderes mehr, als dass es an zwei unterschiedlichen geografischen Regionen und Grenzen zu Kampfhandlungen gekommen ist. Das heißt, dass ein Staat gezwungen ist, seine militärische Macht auf zwei Bereiche aufzuteilen.
Das bedeutet verlängerte Frontlinien mit Befestigungs- und Verteidigungsanlagen, Truppen, die auf mehrere Fronten aufgeteilt werden müssen. Es ergeben sich Probleme beim Nachschub und es entsteht die Gefahr, vom Außenhandel abgeschnitten zu sein. Als einer der ersten Zwei-Fronten-Kriege gilt die Situation des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg. Eine Front im Westen gegenüber Frankreich und Belgien, eine zweite gegenüber dem russischen Zarenreich im Osten.
Also der Versuch in beiden Weltkriegen war immer da, möglichst zu verhindern, diesen Zwei-Fronten-Krieg. Im Zweiten Weltkrieg wird es noch einmal stärker, weil da baut sich sogar noch eine dritte Front auf, und ist der Luftkrieg. Das erzeugt einen Druck und daher ist das also immer etwas, was jeder Staat probiert zu verhindern. Entweder schon im Vorfeld, vor einem Kriegsausbruch, durch Bündnisse oder im Krieg, indem man versucht, einen Schwerpunkt an eine Front zu setzen und die möglichst rasch zu beenden.
Georg Hoffmann erzählt vom Schlieffenplan, der strategischen Planung der Deutschen zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Nach einem Sieg über Frankreich innerhalb weniger Wochen hätten die deutschen Truppen nach Osten verlegt werden sollen, um gegen Russland zu kämpfen. Der Plan scheiterte, nicht zuletzt an logistischen Schwierigkeiten.
Im Zweiten Weltkrieg, auch ein Zwei-Fronten-Krieg, hat unter anderem die USA, und das global gesehen, das heißt, es gab in Europa die Front gegen das Deutsche Reich, seit dem Angriff auf Pearl Harbor natürlich auch gegenüber Japan. Und da war es natürlich auch für die USA so, sie haben sich entscheiden müssen und haben sich entschieden für Germany first, also zuerst in Europa, zuerst das Deutsche Reich niederwerfen und dann gegen Japan vorzugehen.
Obwohl die Herausforderungen eines Zwei-Fronten-Kriegs naheliegen und überwiegen, kann so eine Situation für ein Land auch Chancen bieten.
Für die USA hat aber der Zweite Weltkrieg natürlich auch bedeutet, dass sie zu einem globalen Player aufgestiegen sind. Also das heißt, so diese Einflussnahme dann im asiatischen Raum und im europäischen Raum und dort als militärische Macht dann präsent zu sein, das war natürlich schon etwas, was durch den Zweiten Weltkrieg erzeugt worden ist. Trotz allem ist es für eine Gesellschaft sehr schwierig und das war es auch für die amerikanische im Zweiten Weltkrieg, weil natürlich auch Bedrohungsszenarien damit einhergehen.
Die gesamte Wirtschaft der USA wurde auf Rüstungsproduktion ausgelegt, sagt Georg Hoffmann. Die Gesellschaft auf diesen Krieg an mehreren Fronten vorbereitet.
Also grundsätzlich Zwei-Fronten-Krieg braucht immer eine andere Vorbereitung, vor allem weil es immer eine Abschätzung ist, wo liegen die Schwerpunkte. Gehen wir nochmal vielleicht historisch, ein historisches Beispiel wäre Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg, das zunächst das Ziel hatte, Serbien zu besiegen. Im Aufmarsch gegen Serbien aber erkannt hat, dass das russische Zarenreich gefährlicher ist und dann den gesamten Aufmarsch umgeleitet hat Richtung Osten und es hat Katastrophen ausgelöst. Diese Abwägung, wo legt man Schwerpunkte und wo macht man es dann eben nicht und wo hat man gewissermaßen eine Gefahr, alles abdecken konnte man oder kann man in einem Mehrfrontenkrieg nicht, das ist eine sehr schwierige Abwägung und die benötigt entweder eine sehr starke Armee, eine sehr bewegliche Armee und tatsächlich auch eine sehr wehrfähige Gesellschaft. Die Mehrfrontenkrieg heißt, man das immer mit einer Übermacht zu tun. Und diese Übermacht ist natürlich etwas, was man auch als Gesellschaft dann in einer Kriegssituation bewältigen muss, was an keiner Gesellschaft spurlos vorübergeht.
Militärhistoriker Georg Hoffmann verweist auf eine Besonderheit der Zwei-Fronten-Kriege. Sie neigen zu entgrenzter Gewalt. Es sind Kriege, die sich sehr rasch brutalisieren.
Sehen wir ganz deutlich, betrachten wir nur den Ersten Weltkrieg, auch der radikale technische Fortschritt in der Kriegsführung. Der wurde aber natürlich notwendig, weil Millionen Heere gegeneinander angetreten sind. Und weil das, was man in einem Zwei-Fronten-Krieg vielleicht jetzt durch Zwei-Fronten-Krieg nicht sofort lösen konnte, versucht hat, technisch zu lösen, also die technische Überlegenheit zu haben. Und das automatisch bedeutet, der Krieg wird brutaler. Und das ist also, was mit Zwei-Fronten-Kriegen auch immer wieder einhergeht. Das schildert uns und zeigt uns das 20. Jahrhundert.
Das Wort der Woche, gestaltet von Lukas Dremetzberger. Das war Moment. Redaktion Bea Sommersguter.
Morgen geht es hier um die Schönheit und den Anti-Aging-Trend, der bereits Kinder beschäftigt. Denn in sozialen Medien, da tummeln sich nun ja neue Influencer, die man, ja ich würde sagen Skinfluencer, eher als Skinfluencer bezeichnen kann. Die sogenannten Sephora-Kids. Sephora, das ist eine bekannte französische Beauty-Kette, die besonders in den USA extrem beliebt ist. Und junge Mädchen stürmen die Geschäfte, verwüsten die Schminktische, leeren die Tester und filmen dann ihre Shoppingtouren. Genauso wie ihre Schönheitsroutine. Ja, okay, das mag jetzt für manche nicht besonders neu klingen, aber der Trend ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr extrem, denn manche dieser TikTok-Stars haben bis zu 10 Millionen Follower auf ihren Kanälen, sowie die erst 7-jährige US-amerikanische Heaven Garza, die man auch als Heaven Crew auf TikTok kennt. Und in den USA ist auch die Nachfrage nach Botox bei 20- bis 29-Jährigen in den letzten 10 Jahren um rund 44% gestiegen. Dazu morgen mehr.